Heute bei «Apropos» eine Kriminologin über das Jahr der vielen Femizide. Das Jahr geht zu Ende. Wir schauen zurück und wir schauen voran. Für eine kleine «Apropos»-Serie haben wir zum Jahresende Gespräche mit interessanten Menschen geführt.
Also ein Kind sagt ja das, was es denkt. Und wenn es dir erzählen will, dass es auf dem Heimweg von der Schule einen Alien getroffen hat, der ein Schokocroissant ausgegeben hat, dann ist es passiert.
Da hätte ich mir vielleicht trotzdem überlegen, puh, shit, bin ich da Persona non grata?
Hat es mit der Band einfach nicht so geklappt? Also es hat einfach niemand wollen hören. Das ist eigentlich die Realität.
Heute Nora Markwalder.
Was im privaten Raum passiert, die massive Gewalt, die teilweise passiert, kann nicht privat sein, sondern das muss uns als Gesellschaft und der Staat muss das auch interessieren und muss auch intervenieren.
Sie ist Kriminologin und Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der Uni St. Gallen. Und sie schaut besonders genau her auf ein Thema, das immer mehr in die Öffentlichkeit drückt. Auf eine Problematik, die zunimmt. Häusliche Gewalt. Lang war das Thema ein blinder Fleck in der Statistik. Nora Markwalder ist mitverantwortlich dafür, dass wir heute mehr darüber wissen. Vor 2 Jahren hat sie eine Dunkelziffer von der häuslichen Gewalt beleuchtet und aufgezeigt, dass 1/5 der Bevölkerung davon betroffen ist. Also wahnsinnig viel. Und das hat selbst sie, die seit x Jahren zu Tötungsdelikt forscht, überrascht. Nora Markwalder war dieses Jahr eine gefragte Expertin, weil das Jahr 2025 geht mit einem traurigen Rekord zu Ende. Noch nie sind so viele Frauen von ihren Ehepartner, Ex-Partner oder Familienmitgliedern umgebracht worden. Mindestens 27 Femizide sind es. Dazu kommen einige Versuchte. Und doch gibt es den Begriff Femizid noch immer nicht im Strafrecht und auch nicht in den offiziellen Statistiken. Warum nicht? Bräuchte es diesen Begriff im Strafrecht? Und warum erleben so viele Frauen Gewalt in den eigenen 4 Wänden? Über all das habe ich mit der Nora Markwalder geschwätzt. Zuerst aber wollte ich herausfinden, wie man überhaupt dazu kommt, so tief in die Abgründe des Menschen zu schauen. Ich bin Alex Aregger. Viel Vergnügen beim Gespräch. Frau Markwalder, bevor wir ins Thema eintauchen, würde ich gerne eine persönliche Frage stellen. Sie beschäftigen sich seit Jahren mit Tötungsdelikt und häuslicher Gewalt. Warum? Was interessiert Sie in dieser Thematik?
Also ich bin wirklich schon seit 17 Jahren an diesem Thema und so bin ich als Doktorandin ein bisschen reingerutscht, könnte man sagen, weil ich ein Projekt hatte zu den Tötungsdelikten in der Schweiz, das ich übernommen habe und wo ich auch meine Doktorarbeit darüber geschrieben habe. Und darum habe ich eigentlich wie mich so spezialisiert in Tötungsdelikte allgemein. Und Tötungen an Frauen, Femizide sind jetzt ein Teil davon, wo halt im Moment sehr aktuell diskutiert wird. Aber die Grundlage war eigentlich die Forschung an den Tötungsdelikten.
Es ist auch lange, sagt man, so ein blinder Fleck in der Statistik. Auch bis heute ist es manchmal auch als Journalistin schwierig, gute Statistiken zu finden zum Thema. Hat Sie das auch ein bisschen motiviert, genauer herzuschauen?
Ja, gerade weil man nicht wirklich Daten hatte zu diesen Tötungsdelikten früher, bevor man die Studie gemacht hat. Und das ist eigentlich das schwerwiegendste Delikt überhaupt, Tötung an einem Menschen. Und es war ein total blinder Fleck gewesen. Und damals hat mein Doktorvater, der Professor Martin Kilias, eigentlich entschieden, mal, da brauchen wir Daten, und zwar gute Daten. Nicht einfach nur Daten, wo wir grundlegende Infos haben, sondern viel mehr über die Konstellationen von diesen Tötungsdelikten. Und das hat mich eigentlich auch motiviert, dort ein bisschen neu anzuschauen, weil es mich sehr interessiert hat, warum tötet jemand überhaupt eine andere Person? Was sind Beweggründe? Ist man da einfach böse und schlecht? Oder gibt es vielleicht auch nachvollziehbare Gründe, nicht entschuldbare, aber nachvollziehbare Gründe, warum jemand ein Tötungsdelikt macht?
Sie sind Kriminologin, Professorin für Strafrecht, für Strafprozessrecht und Kriminologie. Und gleich frage ich mich ein bisschen als Frau, hat man einen anderen Blickwinkel auf das Thema, gerade wenn wir jetzt auf das Thema häusliche Gewalt und Femizid kommen?
Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl nicht, aber das ist immer ein bisschen die Hybris von der Professorin, dass sie so neutral ist und so nüchtern alles kann angehen. Und vielleicht habe ich schon mehr auch einen Bezug dazu, was die Auswirkungen sind, wenn man Gewalt erlebt als Frau. Auch die Vulnerabilität, die man halt als Frau hat, die körperliche Unterlegenheit, dass das etwas ist, wo man auch Angst davor hat. Also das kann sicher sein, dass das einflusst. Ich habe natürlich das Gefühl, nein, ich tue alle Tötungsdelikte gleich behandeln, aber wahrscheinlich hat man unterbewusst auch einen Bezug zu dem Thema, der darüber vielleicht ein bisschen anderer ist als jetzt ein Mann.
Mhm.
Und von häuslicher Gewalt, das werden wir nachher auch noch darauf eingehen, sind ja längstens nicht nur Frauen betroffen. Das auch noch als Randnotiz. Ihre Einschätzungen, um ein bisschen auf die Aktualität zu kommen, sind das Jahr sehr gefragt, weil in der Schweiz hat es bisher 27 Femizide gegeben, so viel wie noch nie. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die Zahl hören?
Ich frage mich dann eben immer, ob es wirklich 27 Femizide sind. Das erste Mal, weil wir haben ja erstens mal ganz unterschiedliche Definitionen auch, was man überhaupt unter dem Begriff versteht. Wir definieren das traditionell so, dass es ein Tötungsdelikt ist an einer weiblichen Person aufgrund vom Geschlecht, also eine geschlechterspezifische Komponente hat. Aber das können natürlich erwachsene Frauen sein, aber das können auch Kinder, also Mädchen sein. Und da gibt es verschiedene Konstellationen im familiären Bereich, aber auch im außerhäuslichen, beispielsweise wenn eine Prostituierte getötet wird. Und zuerst einmal muss man immer überlegen, sind denn das wirklich Femizide? Jetzt bei den laufenden Fällen, weil es noch laufende Fälle ist, können wir es wie nicht sagen. Und das Zweite ist dann immer, ja, ist es wirklich, sind es mehr Fälle oder sind wir einfach in den Schwankungen drin, wo man halt auch immer sieht, gibt es jedes Jahr und am Schluss gleicht sich das so ein bisschen aus. Also wir wissen eigentlich aus den letzten Jahren, dass die Tötungsdelikte nicht zugenommen haben, die sind recht stabil geblieben. Also Femizide sind mehr oder weniger die letzten 10, 15 Jahre sehr, sehr stabil geblieben, eben mit mal ein bisschen Ausreißer nach oben oder unten. Aber den Trend nach oben haben wir bislang noch nicht gesehen.
Mhm. Die Begrifflichkeit ist eine wichtige, oder? Was ja auffällt, ist, der Begriff Femizid ist das Jahr sehr, sehr breit gebraucht worden. Ich habe mal nachgeschaut, in der Schweizer Mediendatenbank SMD finde ich über 1500 Einträge mit dem Begriff Femizid, obwohl es den weder im Strafgesetz gibt, nur in den offiziellen Statistiken vom Bund. Wie erklären Sie sich das?
Also das ist sicher etwas, das medial natürlich eine Entwicklung durchlebt hat, dass der Begriff ist medial sehr häufig gebraucht worden und das merkt man jetzt auch, dass er in der Gesellschaft angekommen ist. Man redet von Femizid, wir haben in der Forschung sehr lange auch uns zurückgehalten und eher von Partnertötungen geredet, um es ein bisschen geschlechtsneutral auch umformulieren, aber mittlerweile ist der auch wirklich überall in allen Bereichen angekommen und ich glaube, das ist auch der Vorteil vom Begriff im medialen Gebrauch, dass die Leute sich wirklich etwas darunter vorstellen können und dass man das nicht nur einfach als Familiendrama so ein bisschen beschönigend benennt, sondern wirklich einen Begriff hat für das Phänomen, wo auch zeigt, was es ist, nämlich einfach eine Tötung und eben nicht ein Drama oder irgendein Unglück oder übermäßige Liebe oder wie das amigs früher umschrieben worden ist.
Es gibt auch Forderungen, dass man Femizid quasi im Strafgesetzbuch aufnimmt, dass das ein Straftatbestand wird, würden Sie das befürworten?
Da bin ich eher ein bisschen kritisch eingestellt, weil ich finde nicht alles, was wirklich ein soziales Phänomen ist, wo man auch sozial diskutieren sollte, auch einen Begriff sollte haben im gesellschaftlichen Umgang, ist auch geeignet, um ins Strafgesetzbuch übertragen zu werden. Und das sind dann rechtlich-technische Probleme, die sich ergeben. Einerseits, wir haben schon eine Strafbarkeit. Es wird sicher nicht präventiv wirken, wenn wir noch einen Spezialtatbestand haben, dass dann irgendwelche Täter sagen, ah, nein, dann mache ich kein Femizid mehr. Also präventiv können wir uns nichts davon erwarten. Und auch rechtlich gibt es Schwierigkeiten, weil wir dann wie einen Spezialtatbestand haben, wo wir uns fragen, ja, wieso werden jetzt zum Beispiel eben weibliche Personen anders behandelt als männliche? Also wir haben auch den Grundsatz eigentlich von der Geschlechtsneutralität im Gesetz und von der ja, Gleichheit vor dem Gesetz. Und wenn wir da einen Spezialtatbestand machen, dann müssen wir uns dann eben schon fragen, ja, wieso gibt es jetzt das für Frauen, oder? Aber eben nicht für beispielsweise Hate Crime, also den Tötungsdelikt aufgrund vielleicht von Hassdelikt gegenüber Homosexuellen oder LGBTQI+-Gesellschaft. Also so etwas muss man sich dann auch immer wieder fragen und das bringt ganz viele schwierige Abgrenzungsfragen, auch im Hinblick zum Beispiel auf das Strafmass. Gewisse Länder haben ja Femizidtatbestand, wo sie ein höheres Strafmass haben. Und dann ist auch wieder die Frage, ja, eben, wieso bestraft man denn zum Beispiel den Tod von einer Frau höher als beispielsweise den Tod von einem männlichen Kind? Oder? Also da gibt es ganz schwierige Wertungsfragen. Und das Letzte, was wir gesehen haben, ist noch eigentlich eine gute Neuigkeit. Wir haben nicht gesehen aus unseren Daten, dass Tötungsdelikte an Frauen milder bestraft werden als Tötungsdelikte an Männern. Mhm. Also das ist noch spannend. Es gibt ja gewisse Länder, wie beispielsweise Deutschland, wo die Delikte weniger häufig als Mord qualifiziert werden. Und das ist bei uns nicht so. Also wir haben ungefähr ein Drittel der Fälle, wo als Mord qualifiziert wird von diesen Tötungsdelikten, also von diesen Femiziden. Und das ist ungefähr gleich viel, wie wenn sie Streitigkeiten zwischen Männern haben, jetzt so im Privatbereich. Also das scheint mir nicht ein Ungleichgewicht zu sein, dass man sagt, die Fälle sind weniger gravierend.
Und trotzdem, mir ist aufgefallen, auch im Vorgespräch, Sie benutzen den Begriff Femizid. Ist das ein bewusster Entscheid gewesen?
Ja, es ist ein bewusster Entscheid in den Medien auch, damit man wirklich eigentlich klar auch benennen kann, wovon man redet. Also wir sagen manchmal auch über Tötungsdelikte in der Partnerschaft, aber das umfasst natürlich dann auch männliche Opfer. Oder? Und beim Femizid ist wirklich klar, das sind jetzt nur die Frauen, die man eigentlich inkludiert. Aber wenn wir Analysen machen, dann schauen wir auch häufig, dass man wirklich auch Phänomene analysiert, unabhängig vom Geschlecht, vom Opfer, um eben auch zu schauen, ja, warum hat es denn so viele Frauen, beispielsweise bei der Partnertötung? Ja, wieso betrifft das mehr Frauen als Männer? Und für das muss man Tötungsdelikte oftmals eben auch geschlechtsneutral analysieren.
Sie haben es vorhin schon ein bisschen angetönt. Sie können jetzt nicht klar sagen, die Femizide nehmen zu. Die Zahlen sind relativ stabil, haben Sie gesagt, über die letzten Jahre. Und gleich haben das Jahr vermutlich sehr viele den Eindruck erhalten, sie nehmen zu. Wie lässt sich das erklären?
Sicherlich durch die mediale Präsenz. Wir haben gesehen, in den 2000er Jahren beispielsweise sind bei die Konstellationen von Femiziden nicht wirklich medial gross gebracht worden, ausser es war vielleicht eine prominente Person, die betroffen war. Und sonst hat man sich eher fokussiert auf beispielsweise Nachtleben, Tötungen, die passiert sind zwischen jungen Männern. Und die haben stark eigentlich abgenommen in den letzten Jahren. Und jetzt ist wirklich der Fokus natürlich auch auf diesen Delikten, die halt immer noch da sind und die am häufigsten sind auch mittlerweile als Tötungsdelikt-Typus. Und da hat man sehr einen starken Shift gesehen bei den Medien, was Interesse und Sensibilisierung auch anbelangt von diesen Konstellationen. Also ich glaube, da ist sicher medial, eben, Sie haben es auch gesagt, oder 1500 Fälle oder Nennungen, ist wahnsinnig viel. Und ich glaube, da hat es eine Änderung gegeben, auch wie die Gesellschaft das wahrnimmt, durch die Medien, aber auch wie die Gesellschaft das diskutiert.
Und eben, was man natürlich auch in den Daten sieht, die ich mir natürlich auch angeschaut habe, die Tötungsdelikte insgesamt, die gehen zurück in den letzten Jahren, aber die Tötungsdelikte an Frauen, die bleiben stabil. Wie lässt sich das erklären?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man das wüsste, man sieht nur, dass das wirklich auch historisch betrachtet schon so ist. Also es gibt einen finnischen Kriminologen, der das schon am Anfang des 20. Jahrhunderts festgestellt hat, dass bei den Tötungsdelikten Tötungen an Männer variabler sind und Tötungsdelikte an Frauen stabil. Also dass dort, wenn es Zu- und Abnahmen gibt von Tötungsdelikten, sind es immer die von Männern gegen Männer gewesen. Und Tötungsdelikte im häuslichen Bereich sind eigentlich schon immer über die Jahrhunderte weg, könnte man fast sagen, stabil geblieben. Und das ist natürlich die grosse Frage, die wir uns auch als Gesellschaft stellen müssen. Wieso werden wir gegenüber den Männer friedlicher. Also wenn man so eine Hypothese hat, wir werden immer friedlicher, gewaltfreier, dann müssen wir schon erklären, wieso das nur gegenüber Männern ist und nicht gegenüber Frauen. Oder? Und das ist die grosse Frage, die wir uns stellen müssen. Und ich glaube, auch die gesellschaftliche Arbeit, die wir irgendwann einmal anfangen müssen, ist zu hinterfragen, wieso der häusliche Bereich immer noch so ein Bereich bleibt, wo man die Gewalt akzeptiert und so ein bisschen als gottgegeben anschaut eigentlich.
Eine Frage, die wir uns auch in diesem Gespräch versuchen, ein bisschen anzunähern. Reden wir darüber, warum es zu so vielen Femiziden kommt. Der Bund hat im November eine Zusatzerhebung von Tötungsdelikten in ehemaligen und bestehenden Paarbeziehungen veröffentlicht, Daten, die ihr auch habt. Dort hat sich gezeigt, 93% der Opfer sind weiblich. Das ist eine sehr deutliche Zahl.
Ja, und wir wissen auch, dass wirklich Partnertötungen hauptsächlich begangen werden von Männern an Frauen. Also die Konstellation ist sehr häufig. Es gibt natürlich auch weibliche Täterinnen, es gibt natürlich auch männliche Opfer, aber die Konstellation ist deutlich seltener.
Welche Frauen sind denn besonders gefährdet? Kann man das so eingrenzen, die Risikofaktoren?
Es ist eben auch schwierig, eigentlich die Risikofaktoren bei den Frauen zu suchen, weil die ja eigentlich auch nichts falsch gemacht haben, sondern einfach betroffen sind. Und wir sehen auch sowohl aus der Literatur als auch bei uns in den Daten nicht wirklich einen Opfertypus. Wir sehen einzig, dass Frauen mit Migrationshintergrund häufiger betroffen sind als Schweizerinnen. Aber das ist eigentlich die einzige Charakteristika. Also klar, wir haben die Fälle nicht im Detail analysiert, das ist auch schwierig, aber wenn wir es nur die Akten anschauen, dann sehen wir eigentlich kein grosses Alleinstellungsmerkmal, dass es jetzt immer Frauen, die Typ oder die Art von Frauen besonders trifft.
Ist das bei männlichen Opfern anders? Kann man das nicht eher so einen Typus zeichnen?
Bei den männlichen Opfern, die werden halt die anderen Konstellationen getötet, oder? Also wir haben immer noch knapp 50% bei den Tötungsdelikten von den Opfern, die Männer sind. Also ein bisschen mehr Frauen eigentlich jetzt als Männer. Und bei den Männern, die sind halt eher im Ausgang, im Milieu, also wenn es um vielleicht irgendwie Drogen geht. Also im öffentlichen Raum, und die Frauen sind wirklich im Privaten betroffen. Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Typen. Auch von den Charaktereigenschaften des Opfers. Dort haben wir eher ein bisschen eine Überlappung auch mit so Tätereigenschaften, dass die Leute auch teilweise vielleicht mehr aggressiv sind, kriminell vielleicht involviert sind. Also, dass sie schon so einen riskanteren Lebenswandel haben, wenn sie Opfer von einem Tötungsdelikt werden als Mann. Und bei den Frauen sieht man das nicht.
Auch wenn es keinen so Opfertypus gibt, wie Sie sagen, es gibt ein Moment, wo wir wissen, der ist besonders gefährlich, und zwar ist das die Trennung. Können Sie das ein bisschen umschreiben?
Genau, also das ist ein ganz, ganz grosser Risikofaktor, den wir auch in ungefähr von der Hälfte der Fälle sehen, dass eine Trennung gerade stattgefunden hat oder kurz vorher stattgefunden hat. Und das ist wirklich so ein Trigger-Effekt, wo dann auch Gewaltspiralen noch mehr drüllen lässt. Oder das sind dann Fälle, wo gerade der Partner die Trennung nicht akzeptiert. Also da ist Eifersucht im Spiel, Trennungsängste und vor allem auch ein gewisser Machtverlust, wo der Partner, der gewaltausübende Partner, noch nicht akzeptiert und darum es eigentlich zur Trennung kommt. Also Trennung ist wirklich der Moment, wo am gefährlichsten ist eigentlich im Leben von diesen bereits gewaltbetroffenen Frauen.
Was weiss man über Täter und ihre Motive?
Also was man sicher weiss, ist, dass die Täter aus Eifersucht handeln, häufig. Also eben, weil sie die Trennung nicht akzeptieren, dem geht auch vielleicht teilweise ein bisschen Stalking-Verhalten teilweise voraus. Sicher ein Risikofaktor ist auch Machtausübung in der Beziehung und eben der Machtverlust. Also so ein bisschen das Dominanzverhalten, das man immer wieder sieht, dass man es eben nicht akzeptiert, wenn die Frau einen eigenen Entscheid trifft. Das sind Männer, die eher ein bisschen älter sind als bei anderen Tötungsdelikten, weil sie natürlich schon in einer Beziehung sind. Das sind Männer, die auch sonst ein bisschen Probleme haben, was Alkohol, Substanzkonsum anbelangt, vorbelastet sind, psychische Vorbelastungen, die man auch sieht. Und natürlich ein ganz grosser Risikofaktor sind Männer, die auch schon vorgängig gewalttätig geworden sind, sowohl eben in der Partnerschaft, aber wo auch ein gewisses Aggressionspotenzial außerhalb der Partnerschaft aufweisen. Also das sind wirklich Risikofaktoren, die man sieht. Zudem auch eben die Nationalität wird ja immer wieder vorgebracht. Es stimmt jetzt bei unseren Fällen, dass wir eine Übervertretung haben von ausländischen Tätern. Also das sind im Vergleich zu der Wohnbevölkerung mehr.
Mhm. Auf diesen Punkt werden wir später noch ein bisschen vertiefter eingehen. Was mir noch aufgefallen ist, Sie hat mal in einem Interview gesagt, man dürfe Motiv nicht mit den Auslöser verwechseln. Mhm. Können Sie das erläutern?
Ja, also das ist sicher so, dass man natürlich fragt bei denen oder uns fragt, ja, was sind die Beweggründe oder die Motive gewesen, aber dass das eigentlich nicht nur das ist, sondern dass natürlich viele Konstellationen dann zusammenkommen, oder? Also es ist dann eben in Kombination mit der Trennung, in Kombination mit einem problematischen vielleicht Kontrollverhalten, im Zusammenhang vielleicht mit anderen Faktoren, wo das eigentlich dann zusammenkommt. Und das Schwierige an dieser Situation oder auch am Voraussehen von diesen Fällen ist ja immer, dass es eben nicht nur einen Faktor gibt, oder? Wir haben ganz viele verschiedene und wenn die zusammenspielen, dann nachher haben wir das Risiko oder wir haben dann das Tötungsdelikt. Und das ist auch für uns eine echte Herausforderung in der Forschung, um zu benennen, welche Faktoren sind wie wichtig und wann kommt es zu einem Tötungsdelikt, wenn die Faktoren eben präsent sind.
Also das wären eben zum Beispiel Drogenkonsum etc. oder was wären das für Faktoren?
Genau, das können allerlei mögliche Faktoren sein. Wir sehen auch, dass es wie zwei verschiedene Typen von Tätern gibt, die sogenannten unauffälligen Täter, wo man aus den Akten sehen, dass die keine vorausgehende Gewalt ausgeübt haben. Das muss nicht heissen, dass es nicht gegeben hat, aber man hat es auf jeden Fall nicht gesehen, weder in den Akten noch im Umfeld. Und dann haben wir eben die, sagen wir mal, klassischen Gewalttäter, die schon vorab sehr häufig und lang häusliche Gewalt ausgeübt haben und wo dann Gewalt eigentlich wie eine Spirale schwerer geworden ist bis zum Tötungsdelikt, allenfalls in Kombination mit einer Trennung. Und dort haben sie auch ganz verschiedene Risikofaktoren. Bei den Unauffälligen hat man keine behördliche Intervention gehabt. Dort ist die Polizei nicht vorher schon mal gekommen. Dort hat es wie andere Motive oder andere Auslöser gegeben, wie beispielsweise finanzielle Probleme, gesundheitliche Probleme, vielleicht ein Konkurs, wo man gefunden hat, man kann das nicht mehr aushalten, man will selber nicht mehr leben. Also wo wieder Suizid im Vordergrund gestanden ist und man dann einfach noch sozusagen die Frau und die Familie mitgenommen hat. Mhm. Also das sind oftmals andere Konstellationen als eben beim, sagen wir mal, klassischen häuslichen Gewalttäter. Und das macht es eben auch noch so schwierig, dass man nie kann sagen kann, es gibt einen Standardfall und der ist oder Standardvariablen, die sind immer vorhanden.
Mhm. Viele von den Tätern, das weiss man aber auch genau aus dieser Zusatzerhebung zum Beispiel, viele Täter von versuchten und auch verendeten Tötungsdelikten sind vorher schon mal gewalttätig gewesen. Ich würde gerne über die Gewaltspirale reden, die wir vorhin auch angetönt haben. Wie muss man sich das vorstellen? Wird die Gewalt immer schwerer? Oder was versteht man unter dieser Gewaltspirale?
Ja, es gibt Forschung aus England, die das nachweisen kann, dass wirklich gerade bei diesen Tötungsdelikten im häuslichen Bereich die Gewaltspirale langsam anfängt und dann eben immer schwerwiegender wird. Und wo man dann auch eben kann sagen, das ist nicht etwas, wo der Täter oder eine Täterin jetzt irgendwie so out of the blue jetzt das Tötungsdelikt gemacht hat, sondern das ist wirklich eine Vorgeschichte, die sich langsam steigert. Und es ist sicher so, dass nicht eine Beziehung anfängt und es hat gerade schon schwere Gewalt, sondern es ist so ein bisschen langsam, wo sich das aufbaut und wo es immer schwerwiegender wird. Also diese Dynamik sehen wir schon. Und darum ist es eben auch so wichtig zu erkennen, wenn jemand wirklich Opfer geworden ist von häuslicher Gewalt, zum intervenieren. Und wir sehen auch aus unseren Akten, dass es doch in einem Großteil von den Fällen, wo wir vorgehende Gewalt hatten, auch schon eine Polizeiintervention gegeben. Also die Polizei ist gekommen, es hat allenfalls ein Verfahren gegeben, aber die Gewaltspirale ist dann eben trotzdem weitergegangen.
Redet man mit Betroffenen von häuslicher Gewalt, dann erzählen sie sehr häufig, wie subtil das angefangen hat, wenn sie sich zurückerinnern. Es war vielleicht eine Beleidigung oder ein Ausrutscher, den man als Ausrutscher dargestellt hat. Ist das so typisch, dass es eigentlich so subtil anfängt?
Ja, also wir können es aus unseren Zahlen jetzt nicht genau herauslesen, aber es ist tatsächlich so, dass man nicht mit massiver Gewalt anfängt, oder? Das wäre ja wahrscheinlich dann auch ein Moment, wo dann der neue Partner oder die neue Partnerin gerade sagen, oh nein, also wenn es schon so anfängt, dann ziehe ich mich gerade wieder zurück. Sondern es wird oftmals mit anderen Formen von Gewalt auch angefangen. Es sind angesprochen, psychische Gewalt, soziale Gewalt, was bedeutet kontrollierendes Verhalten, oder? Wenn man zeigen muss, mit wem ist man am Abend weg, sein Handy wird kontrolliert, es werden Zeiten abgemacht, wenn man daheim muss sein. Es wird verboten, neu mit anzugehen. So Sachen sind dann viel subtiler. Strafrechtlich greifen die oftmals auch nicht. Aber das sind Formen von Gewalt, die man auch kennt und die durchaus eine Vorstufe sein können für physische Gewalt oder auch sexuelle Gewalt.
Sie haben am Anfang gesagt, seit 17 Jahren sind Sie eigentlich im Bereich Tötungsdelikt, häuslicher Gewalt unterwegs. Vor 2 Jahren haben Sie sehr viel Öffentlichkeit bekommen für eine Studie, wo Sie aufgezeigt haben, wie gross die Dunkelziffer ist. Oder eben respektive die Dunkelziffer mal ans Licht gebracht haben. Dort hat sich gezeigt, ein Fünftel in der Schweizer Bevölkerung ist von Gewalt in der Partnerschaft betroffen. Hat Sie die Zahl damals überrascht? Weil ich glaube, in der Öffentlichkeit hat es doch recht geschockt.
Ja, also ich habe schon auch nicht gedacht, dass so wahnsinnig viele werden sein, muss ich ehrlich sagen. Was man ein bisschen korrigieren muss, sagen, ist, dass die Definition, die wir genutzt haben für Gewalt, auch eine Breite war. Also wir haben eben nicht nur körperliche Gewalt erfragt, sondern eben auch sexuelle Gewalt, psychische Gewalt, also erniedrigendes Verhalten, drangsalieren, soziale Gewalt, das war dann eben die Frage von kontrollierten Partner, Partnerin und wirtschaftliche Gewalt, wo es um finanzielle Kontrolle gegangen ist. Also man hat einen sehr breiten Gewaltbegriff angewendet und darum ist es natürlich auch zu einem gewissen Grad nachvollziehbar gewesen, dass mehr Leute sagen, sie haben es schon mal erlebt. Aber trotzdem, ein Fünftel der Befragten, die in der Partnerschaft waren, das ist extrem viel. Wir haben übrigens auch gesehen, dass bei der sozialen Gewalt mehr Männer betroffen waren als Frauen. Das ist eigentlich etwas, was mich noch fast mehr ja, irgendwie verwundert hat als Gesamtzahl, dass es eben doch auch Unterschiede gibt bei den Geschlechtern, bei den verschiedenen Formen von Gewalt.
Ich habe mich nach diesen Zahlen häufig gefragt, könnte es auch passieren, dass ich jemanden im Umfeld habe und ich weiss nichts davon. Und wenn man dann mit Betroffenen redet, dann sagen viele, sie haben sich enorm geschämt dafür und haben auch nicht getraut, ihrer besten Freundin davon zu erzählen, der Familie davon zu erzählen. Sie haben sich geschämt, in dieser Beziehung gelandet zu sein oder sie sind auch mit Vorurteilen konfrontiert gewesen. So, Allah, bist du selber schuld, hättest schon gehen können. Das erschwert ja enorm, Hilfe zu holen. Was zeigt uns das auch so ein bisschen?
Ja, dass wir oftmals sehr unempathisch reagieren auf Probleme, die die Leute haben und sehr oft halt gerade so als erstes mal den Schuldigen oder die Schuldig suchen oder auch der Verantwortung zuweisen, oder? In Fällen, wo es einfach keine Verantwortlichkeit gibt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Aufgabe von uns als Gesellschaft, dass wir den Reflex haben, bei betroffenen Personen nicht zuerst hinterfragen, warum hast du nicht, sondern eben einfach einmal sagen, das ist absolut nicht in Ordnung und es ist nicht deine Schuld. Du bist Gewalt betroffen und der andere hat Gewalt angewendet. Und da nicht anfangen schon zu suchen, ja, du hättest schon dies und jenes können machen. Aber das ist klar, das ist natürlich eine grosse Scham auch da, wenn man das Gefühl hat, ja, da muss man selber irgendwie etwas dafür können, oder? Und es ist auch ein bisschen eine Umkehr von der Täter-Opfer-Perspektive oftmals in diesem Bereich.
Und die Scham, wie können wir uns erklären, dass die häusliche Gewalt so mit Scham anbehaftet ist auf Opferseite und wie können wir dem begegnen?
Also die häusliche Gewalt ist eben, wie der Name schon sagt, häuslich. Und häuslich war sehr lange privat gewesen. Und das wird immer noch ein bisschen verwechselt. So, das sind meine privaten Probleme, ich habe mein Leben nicht im Griff und darum ist das meine Schuld. Oder? Und alle anderen haben gute Beziehungen und ich bin da nicht in der Lage dazu. Also das ist oftmals halt sehr schambehaftet, weil man immer gegen aussen auch möchte zeigen, dass es einem eigentlich gut geht und dass man alles gut hat. Also das sind natürlich schwierige Dynamiken. Und die schwierigste Dynamik ist wirklich, dass man zeigt auch, das ist eigentlich nicht privat. Was im privaten Raum passiert, die massive Gewalt, die teilweise passiert, kann nicht privat sein, sondern das muss uns als Gesellschaft und der Staat muss das auch interessieren und muss auch intervenieren.
Was der Staat macht, ist Plakate aufhängen in der ganzen Schweiz. Im November ist die erste nationale Präventionskampagne lanciert worden gegen häusliche und geschlechtsbezogene Gewalt. Bundesrätin Elisabeth Baumschneider hat die, wie gesagt, im November lanciert. Aus Sicht von einer Kriminologin, was bringt so eine Kampagne?
Es wäre schön, wenn ich mal eine Forschung dazu machen könnte und mal schauen. Aber es ist sehr schwierig, natürlich den Effekt von diesen Kampagnen zu messen. Aber ich glaube, die Tatsache, dass man eben schon darüber redet, sei es jetzt in den Medien oder auch, eben, dass man darauf aufmerksam gemacht wird im öffentlichen Raum, ist schon mal ein Ansatzpunkt, um die Leute damit zu konfrontieren, wie man damit umgeht oder was man für eine Meinung dazu hat. Und das ist sicher noch hilfreich, weil es einfach einmal darauf hinweist, dass wir das Problem haben. Also Problemerkennung ist eigentlich schon mal der erste Schritt zur Problemlösung. Und die Sensibilisierung, die gesellschaftliche, ist sicher wichtig. Die Frage ist natürlich immer, trifft sie denn auch gerade die Bevölkerungsgruppen, die sie eigentlich bräuchten? Also wie gut hat man den Zugang dazu, zu diesen gerade vulnerablen auch, Gruppierungen, die müssen konfrontiert werden dafür? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Und da sind sicherlich Plakate ein erster Ansatz, aber ich glaube, da gibt es dann auch verschiedene andere Möglichkeiten, vielleicht auch über Social Media, um eben auch an Leute zu kommen, wo man vielleicht im öffentlichen Raum sonst nicht so drauf kommt.
Mhm. Auf Social Media, um das einfach schon bemerken, ist die Kampagne natürlich auch auffindbar. Es hat aber durchaus auch noch Kritik gegeben, dass die Kampagne adressiere die Falschen. Dort kommt der Punkt zur Sprache, den Sie vorhin auch schon eingebracht haben, dass es proportional viele ausländische Täter und Opfer gibt. Die SVP zum Beispiel nennt die Gewalt gegen Frauen auch grossmehrheitlich ein Problem von nicht integrierbaren Zuwanderern. Zitat. Was sagen Sie zu dieser Aussage?
Also stimmt, dass wir mehr ausländische Täter, Täterinnen haben, sowohl in der Statistik als auch bei den Tötungsdelikten, die wir gesehen haben. Nicht bei unserer Forschung, die wir gemacht haben zu der Partnergewalt. Dort haben wir gesehen, dass der ausländische Hintergrund keine Rolle spielt. Also es ist nicht flächendeckend, aber man sieht es bei den Tötungsdelikten, dort haben wir eine Übervertretung und man sieht es auch bei den polizeilich registrierten Fällen. Das sind die, die auch massiver dürften sein als die, die wir bei der Frage hatten. Also man muss sagen, dass es eine Überrepräsentation gibt, aber die Frage ist ja nachher immer nach dem ersten Schritt, ja warum, oder? Weil das ist das Gleiche wie bei die Tatsache, dass es mehr Männer sind. Oder das allein sagt noch nichts aus. Also variable Mann oder variable Ausländer sagt uns noch nicht, warum. Oder? Also sonst würden wir auch alle Männer in den gleichen Topf werfen und sagen, alle Männer sind in dem Fall Gewalttäter. Und das Gleiche dürfen wir bei den Ausländern auch nicht machen. Wir können nicht sagen, unsere Ausländer ist, die sind alle aggressiv und schlagen ihre Frauen. Oder? Sondern da kommen dann zusätzliche Faktoren dazu, die wir nachher natürlich anschauen müssen. Oder? Was ist in Kombination mit der Tatsache, dass das ein Ausländer oder eine Ausländerin ist, relevant? Ist das der Bildungshintergrund? Oder? Ist das allenfalls jetzt bei der häuslichen Gewalt finanzielle Probleme, beengende Lebensverhältnisse, Konflikte, wo ständig aufkommen, vielleicht aufgrund von anderen Faktoren. Sind das kulturelle Faktoren, patriarchale Strukturen, die noch herrschen, auch wo man vielleicht aufgewachsen ist, die eine Rolle spielen können? Das sind verschiedene Faktoren, die man eigentlich berücksichtigen muss und wo alle einen erklärenden Wert haben. Aber die Variable Ausländer allein erklärt uns noch nichts.
Interessant ist, finde ich, Sie haben vorhin gesagt, bei den Tötungsdelikten sind Täter mit ausländischer Herkunft überproportional vertreten, bei häuslicher Gewalt insgesamt nicht.
Doch bei häuslicher Gewalt in den Statistiken auch.
Aha.
Dort haben wir auch eine Übervertretung von ausländischen Beschuldigten. Und interessanterweise, bei den Statistiken sehen wir es und bei unserer Opferbefragung, die wir gemacht haben, wo wir die Leute gefragt haben, sind sie Opfer geworden, und dann haben wir auch gefragt, ja, wer ist der Täter gewesen. Dort sehen wir keine Übervertretung von Ausländerinnen oder Ausländern. Und die grosse Frage ist dann, wo wir uns gestellt haben, ja, warum nicht? Und wahrscheinlich haben wir dort dann eine andere Zusammensetzung von der Stichprobe. Wir haben zwar geschaut, das sind auch proportional gleich viele Ausländerinnen wie bei der Wohnbevölkerung, aber es sind vielleicht andere Leute gewesen, mit einer anderen Zusammensetzung, und wir haben wahrscheinlich dort gerade die Leute, die von häuslicher Gewalt massiv betroffen sind, die isoliert sind, die Sprache nicht reden, die vielleicht auch eben bei so Befragungen nicht mitmachen, die haben wir natürlich dort nicht. Und darum haben wir zwei unterschiedliche Resultate.
Ich habe es vorhin schon ein bisschen angetönt, ich würde es gerne noch ein bisschen vertiefen. Inwiefern spielt die Herkunft eine Rolle bei der häuslichen Gewalt? Welches sind so die entscheidenden Faktoren?
Ja, man hat Forschung in der häuslichen Gewalt, die eben sagt, dass die Herkunft eine Rolle spielt, dass eben Täterinnen, Täter überrepräsentiert sind, aber eben auch Opfer. Also, dass es beidseitig ist. Und das dürfte klar sein, weil oftmals man innerhalb der gleichen Kultur auch heiratet. Und dort sieht man aber trotzdem, dass dann eben Risikofaktoren sind, die mit der Tatsache, dass man ausländischer Herkunft ist, korrelieren, also in Verbindung stehen. Und das ist eben, dass die Leute häufig auch ein bisschen früher heiraten, dass die eben finanziell eher unter Druck stehen. Also, gerade Migration, wissen wir, ist ein riesiger Stressfaktor, der eine Rolle spielen kann, der gewaltbegünstigend sein kann. Das sind Leute, die oftmals auch vielleicht eben Alkohol-Suchtproblematiken ein bisschen mehr haben und darum eben eigentlich die ausländische Herkunft auch teilweise mit anderen Faktoren erklärt werden kann. Natürlich, das können wir nicht messen, aber das ist sicherlich eine Hypothese, dass eben auch natürlich die Stellung der Frau Rolle spielt. Oder also, wie legitimiert die Gesellschaft, dass man eben Gewalt ausübt gegen Frauen oder zumindest gegenüber Frauen eigentlich ein Dominanzverhalten hat, also dass die Frau eigentlich einem Mann untergeordnet ist. Das ist natürlich ein Faktor, der Gewalt auch begünstigen kann.
Ein Faktor, der aber vermutlich nicht nur bei ausländischen Familien der Fall ist, auch in der Schweiz findet man solche Rollenbilder.
Genau. Also da kommt es natürlich wirklich darauf an, wie traditionell sind sie eingestellt, allgemein, ob sie jetzt Ausländer sind oder Schweizer. Wie ist ihr Rollenbild, auch was die Gleichstellung anbelangt, wie sehen sie die Stellung der Frau in der Gesellschaft, aber eben auch in der Beziehung und was sind ihre Erwartungshaltungen diesbezüglich. Und dort ist es, ob es ein Schweizer ist oder ein Ausländer, die genau gleiche Risikokonstellation. Oder je ungleicher man sich in der Beziehung anschaut oder je mehr man das Gefühl hat, man kann über die Frau bestimmen, desto eher führt es natürlich auch zu Gewalt, wenn dann eben zum Beispiel die Frau mal sich dagegen wehrt oder eben mal eine Entscheidung trifft, wie ich möchte die Trennung, dann ist das natürlich das, was man nicht akzeptiert. Und das Nicht-Akzeptieren ist ein grosser Risikofaktor für Gewalt, aber eben auch für Tötungsdelikte.
Über die Herkunftsfrage zu reden, das ist nicht ganz trivial. Ich würde gerne ein Beispiel bringen. Caltrina Latifi, sie ist Essayistin vom Tagi Magi, hat vor etwa einem Jahr ein Essay geschrieben über Frauenfeindlichkeit in der kosovo-albanischen Diaspora. Das hat ihr dann ziemlich einen Shitstorm eingebrockt. Ihr ist internalisierter Rassismus vorgeworfen worden. Warum ist es so aufgeladen, in dieser Thematik auch über die Herkunft von Tätern und Opfern zu reden?
Ja, weil man natürlich schon dadurch mit der Aussage, dass man sagt, Ausländer sind überrepräsentiert, eigentlich alle in einen Topf wirft, oder? Und dass man da sich dagegen wehrt, auch gerade wenn man aus einer gewissen Ausländergruppe kommt, ist natürlich legitim. Das ist der gleiche Mechanismus wie beispielsweise bei den Männern auch, die sich dann wehren und sagen, wir werden hier als Gewalttäter und angestellt dabei, wir sind ja gar nicht so, oder? Und es betrifft natürlich auch nur einen ganz kleinen Teil, auch bei den Ausländerinnen und Ausländern, oder? Das ist immer noch ein ganz kleiner Teil davon. Sie sind einfach überrepräsentiert, das heisst, das Risiko ist ein bisschen höher in diesen Bereich. Aber der Großteil von diesen Personen sind nie gewalttätig und über Gewalt aus. Und dass man da natürlich einen Abwehrreflex bekommt und sagt, hey, das geht nicht, dass ihr alle so pauschalisiert, jetzt irgendwie als Straftäter darstellt, das versteht man natürlich schon, oder? Und da muss man eben auch aufpassen und sagen, ja halt, es ist nicht die Nationalität als solches, welches erklärt, warum jemand gewalttätig wird, sondern es ist in dem Sinne eine Stellvertretervariable für viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen können. Natürlich auch eben die Stellung der Frau, Frauenfindlichkeit, das kann ein Faktor sein. Aber das bedeutet eben auch nicht, dass dann noch alle, die gewisse frauenfindliche Ansichten haben, gerade auch Gewalttäter werden. Also da muss man ein bisschen unterscheiden. In unserer Forschung, wir berechnen immer Wahrscheinlichkeiten, oder? Und das ist nie deterministisch, so wie der Mathe, wo man sagt, wenn A und B ist dann gleich C, oder? Sondern es ist immer mit ganz vielen anderen Konstellationen und Variablen verknüpft. Und ich glaube, das Pauschalisieren ist etwas, wo die Leute nicht verträgt, dass sie in einen gleichen Topf geworfen werden. Und das muss man auch aufpassen, weil das wäre auch ungerecht gegenüber all den Leuten, die nie irgendwelche Straftaten begangen haben.
Wie schaffen wir es dann auch so ein bisschen in der Gesellschaft, oder ich sage jetzt mal beim Kaffee in der Pause, über die Herkunft auch von Tätern zu reden, ohne immer zu generalisieren?
Ja, das ist schwierig natürlich, aber ich glaube, der erste Schritt ist einfach mal, dass man es anerkennt, oder? Also Zahlen sind nun mal so, aber dass man dann eben nicht dort aufhört und sagt, ja gut, das ist einfach, weil es ein Ausländer war, sondern dass man dann eben weiter sucht und sich auch überlegt, ja, was hat denn der genau für einen Hintergrund, oder? Was ist dem seine Einstellung gewesen? Woher kommt der? Was hat er sonst noch für, sagen wir mal, Probleme im Leben gehabt? Wie ist die Paarbeziehung gewesen? Dass man wirklich nachher weiter sucht nach Erklärungsansätzen, die dann eben auch eine Rolle spielen könnten.
Ich würde noch gerne zum Schluss ein bisschen auf die politische Temperatur kommen, die das Thema auch bekommen hat. Es läuft politisch gerade sehr viel. Es gibt eben die Kampagne, die man erwähnt hat. Es gibt einen nationalen Aktionsplan. Das Opferhilfegesetz ist revidiert worden, wird jetzt gerade im Parlament vorgelegt, wo unter anderem mehr Notunterkünfte in Frauenhäusern garantieren will. Trotzdem steigen die Fälle von häuslicher Gewalt seit mehreren Jahren an. Warum fruchten die Massnahmen nicht?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen, ob sie nicht fruchten bei den Statistik sieht man, dass es immer mehr Fälle gibt. Das ist vielleicht auch so, weil jetzt die Polizeien auch ein bisschen sensibilisiert drauf sind oder Gesellschaft. Oder dass man wirklich auch sagt, hey, wenn man irgendwo noch jemand ausrückt, dann nachher tut man es auch anzeigen. Man sieht beispielsweise bei den Opferbefragungen, dass dort die Zahlen nicht gestiegen sind. Also dort haben wir über verschiedene Jahre die gleichen Fragen gestellt und dort haben wir eher einen Rückgang festgestellt. Also es gibt eine Art von Delikten, die zunehmen. Das sind die in den Statistiken. Das sind auch die schwereren Fälle. Und es gibt die anderen, die wir haben können erfragen, die jetzt eigentlich eher rückläufig sind, was eigentlich eine gute Neuigkeit ist. Darum dort ist es so, sie steigen. Warum sie steigen, ist eben die Frage. Oder? Ist es wirklich, weil sie tatsächlich steigen, weil wir mehr Gewalt haben? Oder ist es auch wirklich so, dass man es auch Schwerpunkte gibt in gewissen Kantonen? Kanton Zürich zum Beispiel, wo auch das als Schwerpunkt in der Strafverfolgung aufgenommen hat und wo man dann einfach mehr schaut und wo man einfach weniger jetzt mal das Auge zudrückt und sagt, ja gut, da ist jetzt etwas passiert, aber wir gehen wieder. Sondern dass man das wirklich auch konsequent zur Anzeige bringt. Es könnte vielleicht auch ein Erklärungsfaktor sein. Wobei ich eigentlich bei so Sachen eben das Anzeigeverhalten der Leute ändert sich nicht gross. Und bei häuslicher Gewalt ist es oftmals so, dass wirklich die Leute oder die betroffenen Frauen auch keine Anzeige machen, sondern es ist wirklich, wenn eben die Nachbarschaft etwas gehört hat und die Polizei ausrückt, dass es dann ein Verfahren gibt.
Mhm. Wir haben im Vorgespräch kurz über das geredet, oder? Nur weil es eine Anzeige gibt, heisst es noch lange nicht, dass es kommt zu einem Verfahren. Es gibt dort keine schweizweite Zahlen in dem Sinn, aber es gibt Indizien dafür, die aufzeigen, dass sehr viele Frauen ihre Anzeige auch wieder zurückziehen. Vielleicht können wir das noch kurz erklären, warum?
Genau, also es gibt wirklich Zahlen, wo so ein bisschen schätzen, zwischen 50-90% der Fälle werden wieder eingestellt. Also das heisst, die kommen nie vor Gericht, sondern die Staatsanwaltschaft stellt die Fälle ein. Und es gibt dann keine Konsequenzen. Und das ist oftmals so, weil die Frauen nicht wollen. Also weil die betroffenen Personen, die Opfer sagen, ich möchte das Verfahren nicht haben. Entweder weil sie zurück zum Partner gehen oder weil es belastend auch für sie ist. Und das ist der Grund, warum sie der Mehrheit der Fälle noch nicht weitergeht. Und ohne Aussagen von der betroffenen Person ist es extrem schwierig, ein Verfahren zu führen.
Wird die Schweiz dann auch mal mit dem Ausland verglichen, dann kommt immer der Vergleich mit Spanien. Spanien gilt so ein bisschen als Vorreiter bei der Bekämpfung von Gewalt an Frauen. Ich weiß nicht, wie vertieft ihr euch mit Spanien auskennt, aber was macht Spanien besser?
Also Spanien hat wirklich einen ganzheitlichen Ansatz und viel Geld. Also das ist ein bisschen eine Kombination von beidem. Und aber auch triggert durch teilweise schreckliche Femizide, die dann auch gesellschaftlichen Aufruhr gemacht haben. Also es ist ein bisschen auf allen Ebenen eigentlich, wo das Problem auch angekommen ist. Also eine gesellschaftliche Erkenntnis, dass das wirklich ein grosses Problem ist. Und dann natürlich auch eine Umsetzung vom Recht. Spanien hat das dynamische Monitoring, Electronic Monitoring. Das heisst, dort kann man eben in einem Fall von häuslicher Gewalt, in einem Verfahren auch wirklich das Opfer und den mutmaßlichen Täter dann überwachen. Also dass es dann eben nicht zu wieder Kontaktaufnahme kommt, spezialisierte Gerichte teilweise auch und eben sehr viel auch für Prävention, also sehr viel Geld, das man auch in die Hand genommen hat. Und sie haben es wirklich geschafft, die Tötungsdelikte zu reduzieren in den letzten Jahren. Und ich glaube, gerade so das Electronic Monitoring wäre sehr eine wichtige Quelle für die Sicherheit der Frauen, die eben gerade nach einer Trennung Angst auch in ihrem Leben haben. Also, dass man dort wirklich auch überwachen kann, haltet sich der Mann an das Kontaktverbot und wenn er sich eben nicht daran hält, dass man sofort polizeilich intervenieren kann.
In Zürich hat es einen Pilotversuch gegeben mit dem, da war man recht zufrieden gewesen und hat gefunden, doch, das muss man weiter verfolgen. Da geht also einiges. Wenn Sie jetzt würden in der Politik hocken, Sie könnten eine Massnahme ergreifen oder eine Massnahme voranbringen, um häusliche Gewalt zu verhindern, was wäre es? Was würden Sie als erstes sagen?
Ich würde eine Bundeskompetenz schaffen. Und zwar einfach damit man wirklich mal ein bisschen koordiniert und nicht nur in den Kantonen gewisse Strategien entwickelt. Gerade das, was Sie angesprochen haben, Electronic Monitoring, das Dynamische, das geht natürlich nicht, wenn Sie das nur bis zum Kanton Zürich die Grenze machen können, oder? Also, und nachher, wenn der Mann in Kanton Aargau geht, ist dann wieder vorbei mit dem Monitoring. Also, das braucht gesamtschweizerische Lösungen. Und das ist ein bisschen ein Problem vom Föderalismus bei einem, so einem Bereich, dass halt einfach sehr, sehr unübersichtlich ist, wer was wie macht. Und dass es wirklich gesamtschweizerische auch eine Strategie gibt, wo dann eben alle Kantone auch dabei sind und auch in allen Kantonen implementiert wird. Darum, ich glaube, das ist ein bisschen ein Hindernis, wo man immer noch hat, weil es gibt gute Lösungsansätze, aber teilweise weiss man gar nicht, dass die existieren, weil es ist irgendwo im Kanton XY und da ist, auf gut Deutsch gesagt, wurstelt jeder ein bisschen vor sich hin. Und ich glaube, das ist ein Problem, das man nur gesamtschweizerisch angehen kann und zumindest mal in der grossen Linie lösen kann.
Es gibt zwar einen nationalen Aktionsplan, so eine Roadmap, die man erstellt hat, zusammen mit den Kantonen. Ich finde, es geht zu wenig weit.
Ja, weil die konkreten Massnahmen dann doch natürlich kantonale Kompetenzen sind und eben auch teilweise ja, Massnahmen zum Schutz der Frauen. Es gibt sehr unterschiedliche Standards oder gewisse Kantone, die viel Geld in die Hand nehmen, die eine gute Infrastruktur haben, andere, die praktisch nichts haben. Also das Problem ist auch angesprochen worden mit den Frauenhäusern beispielsweise. Da gibt es Kantone, die haben keine. Und andere, die übernehmen eigentlich die Lasten sozusagen. Und da gibt es noch sehr viel ja, sagen wir mal, Ungleichheit und das kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Dass eine Frau oder auch ein Mann, der von häuslicher Gewalt betroffen ist, je nach Kanton eine unterschiedliche Betreuung überkommt.
Mhm. Also da hat eben die Revision des Opferhilfegesetzes vorgesehen, dass die flächendeckenden Schutzplätze auch zur Verfügung stehen. Ich mag mich erinnern, an einer Pressekonferenz hat der Kantonsvertreter aber gesagt, ja, es kann nicht in jedem Kanton Sinn machen. Also es kann einen Kanton geben, wo man findet, da braucht es jetzt kein Frauenhaus. Ist das, können Sie das unterstützen, die Aussage?
Ja gut, das ist jetzt nicht mehr mein Fachgebiet. Darum, ich weiss ja nicht, es gibt sicherlich kleinere Kantone, wo das weniger sinnvoll ist, dass man eine ganze Infrastruktur aufsetzt, wo man natürlich auch Kooperationen soll machen dürfen mit anderen Kantonen, umliegenden Kantonen. Gerade bei kleinräumigen Kantonen ist das sicherlich sinnvoll. Es muss auch nicht jeder Kanton das Know-how aufbauen, sondern da kann man ja sicher zusammenarbeiten. Das ist ja auch eigentlich das Gute daran, an der kantonalen Kooperation, dass man eben sagt, oder man tut in Verbänden arbeiten, oder? Und man schaut mal an, wo ist der Bedarf. Das ist sicherlich sinnvoll, dass man da nicht zusätzlich eben wieder jeden Kanton für sich wurschtelt, oder? Sondern dass man dort dann auch koordiniert.
Wie gehört aus dem Gespräch, Sie haben einen sehr breiten Blickwinkel. Sie befassen sich schon viele, viele Jahre mit dem Thema. Sie sehen da also schlussendlich ein bisschen in den Abgrund von Menschen, gerade wenn es um Tötungsdelikte geht, analysieren Sie auch sehr haarsträubende Geschichten. Macht das auch mit Ihnen etwas persönlich?
Ich glaube nicht. Also, ich wüsste es nicht. Da müssten Sie mein Umfeld fragen, ob ich irgendwie so ein Grundpessimistin geworden bin oder nicht. Es ist wirklich ein sehr wissenschaftliches Interesse daran, auch zu verstehen, wie die Konstellationen zustande kommen. Manchmal bin ich vielleicht fast zu nüchtern. Also ich sehe immer wieder auch im Gespräch mit beispielsweise Opferhilfevertreterinnen, die sehr viel empathischer teilweise auch mit dem Thema umgehen. Ich bin halt eher nüchtern in dem Bereich. Aber das ist für mich eigentlich auch eine gute Art und Weise, mit dem Thema umzugehen und halt wirklich auch die Abgründe zu sehen. Und hinter jedem Abgrund gibt es eigentlich keine, in dem Sinn Billigung von der Tat, aber irgendwo vielleicht eine gewisse Nachvollziehbarkeit, wie es dazu gekommen ist. Oder? Und das ist irgendwie auch etwas, was einem einfach hilft, dass man sagt, eben, es gibt nicht irgendwo das absolute Böse, oder? Sondern das muss man immer ein bisschen nuancierter sehen und es ist immer ein bisschen komplexer, als man das von außen sieht.
Eine kurze Schlussfrage. Was wünscht ihr euch bezüglich der Debatte von der häuslichen Gewalt? Wie soll sie weitergehen? In welcher Form?
Also vor allem soll sie mal weitergehen. Das ist eigentlich schon mal wichtig, oder? Dass man nicht irgendwann sagt, so, jetzt haben wir es erledigt, jetzt ist das Problem gelöst, jetzt können wir weitergehen und irgendetwas anderes uns überlegen oder diskutieren. Also ich glaube, die stetige Diskussion, auch die mediale Diskussion ist sehr wichtig und auch die Sensibilisierung von der Bevölkerung ist sehr wichtig. Die Sensibilisierung von der Kinder ist sehr wichtig und ich glaube, da müssen wir einfach weiterfahren und das weiter diskutieren. Halt auch unter der Berücksichtigung, dass es keine schnellen Lösungen gibt, dass man nicht von heute auf morgen die häusliche Gewalt eliminieren können, werden wir akzeptieren, dass das ein Bereich ist, der immer noch existieren wird. Aber der Ansatz oder auch der Wunsch wäre ja, dass man sie so gut wie möglich reduzieren
können. Danke vielmals, Nora Markwalder, für das Gespräch.
Danke.
Das war die Kriminologin Nora Markwalder. Sie ist Professorin für Strafrecht und forscht seit mehreren Jahren zu Tötungsdelikt und häuslicher Gewalt. Eine schriftliche Version von dem Gespräch findet ihr in den Shownotes. Die Produktion von dieser Folge, Jackie Wechsler. Danke fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.